Dobrý den, Johan.
God eftermiddag, Jan.
Johan, was machen wir hier eigentlich?
Du wolltest ja immer mit mir einen Podcast machen. Wir haben nie Zeit gehabt. Und ja, jetzt, wenn wir beide zu Hause sitzen und quasi nichts zu tun haben, haben wir beide Zeit, oder?
Ja, nichts zu tun. Nichts zu tun fasst es, glaube ich, fast gut zusammen. Tatsächlich hatten wir mit dem Floorball Mag schon öfters mit der Idee gespielt, dass wir einen Podcast machen, aber es war immer ein bisschen schwierig und letzten Sommer 2019 haben wir damit tatsächlich angefangen, hatten schon eine Liste an ganz netten Gesprächskandidaten, haben damals mit Remo Huacher angefangen, Bundestrainer. Und Skype hat einfach die Aufnahme gelöscht und es erinnerte mich so ein bisschen an ich fange mal gleich mit so einer Geschichte an. Viele wissen es vielleicht gar nicht, aber Sebastian Döring, einer unserer wenigen Spitzenschiedsrichter, der war ja irgendwann mal Spieler von BRT Berlin gewesen und einmal beim Auswärtsspiel in Bremen ist es passiert und sind Einbrecher in einen Bus eingestiegen, haben einen Rucksack geklaut, inklusive seines Laptops und seiner Abschlussarbeit an der Uni. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er jemals wieder sich in dieses Thema reingewagt hat. Und es ist irgendwie so, wenn man einmal was gemacht hat und man ist fertig, man ist zufrieden damit, aber es verschwindet, dass man wirklich sehr, sehr viel Anlauf braucht, um wieder anzufangen. Deshalb nutzen wir einfach die Gelegenheit, dass uns dieses Mistvieh, das da draußen tobt, zu Hause einsperrt. Und wir plaudern einfach mal über Floorball in Deutschland, darüber, wie die aktuelle Situation uns alle beeinträchtigt, den Sport vor allen Dingen, weil ich glaube, etwas Ablenkung wird uns nicht schaden und wir müssen jetzt auch nicht alles wiederholen, was sich da draußen sowieso durch die Medien ziehen lässt. Also fangen wir mal ganz frei an. Johann, ich fange mal mit euch an. Ihr hattet ja mit Hamburg das große Saisonhighlight eigentlich auf dem Kalender im letzten Spieltag zu Hause gegen Kaufering. Wäre eine große Sache gewesen. Es ging um die Playoffs, aber die Halle blieb leer.
Ja, leider. Leider müssen wir das Spiel absagen. Also das Spiel gegen Kaufering war ja halt natürlich das Endspiel. Ich habe quasi die ganze Saison ein bisschen darüber gescherzt. Genau das Spiel wird das entscheidende Spiel. Wer darf in Playoffs spielen und wer spielt Playdowns? Und ja, man kann es so schön sagen, habe ich ja gewusst. So. Am Ende standen wir da und sollten gegen Kaufering spielen, punktgleich, und der Gewinner spielt dann halt Playoff und der Verlierer spielt dann Playdowns. Leider müssen wir das Spiel dann halt kurzfristig absagen. Schade, weil ich hatte mich auf so ein Highlight auf jeden Fall gefreut und ich weiß, dass wir wahrscheinlich eine volle Bude hatte und tolle Aktionen, und ja, ist halt so, wie es ist, aber ich glaube, dass die Liga jetzt eingestellt wurde, ist halt ein Thema, aber großes Thema ist halt natürlich Final Four. Das sollte ja das größte Floorball-Event aller Zeiten werden und wurde ja halt leider abgesagt. Wie war es für dich eigentlich persönlich?
Ja, irgendwie war es natürlich bitter. Andererseits, die Absage selbst war fast so eine Art Erlösung. Weil die Wochen davor hat sich natürlich schon abgezeichnet, dass die ganze Sache nicht gut gehen wird und dass wir wahrscheinlich früher oder später gezwungen sein werden, das abzusagen. Aber da kam die Politik nicht so ganz aus dem Puschen und wir haben halt darauf gewartet, dass eine Entscheidung von oben kommt. Weil wenn du als Veranstalter sowas absagst, sind die Folgen unabsehbar. Wenn die eine Art Absageweisung kommt von den Behörden, dann bist du etwas abgesichert. Und deshalb haben wir natürlich gehofft, dass einerseits entweder es wird halt abgesagt von oben und wir können das Ganze sauber abschließen, oder wir kommen irgendwie noch über die Runden und wir schaffen es doch, das Ganze auszurichten, weil die Szene, die wollte es ja unbedingt, wobei ich glaube, mit Blick zurück und mit Blick heute aus dem Fenster ist es natürlich völlig unrealistisch gewesen, dass die Veranstaltung tatsächlich nochmal stattgefunden hätte.
Wie waren denn eigentlich die Reaktionen, nachdem abgesagt wurde?
Ja, ich glaube, das haben wir in den sozialen Medien gesehen. natürlich tut es allen weh, im Verhältnis natürlich, weil ich glaube, die Welt hat jetzt etwas andere Sorgen als eine abgesagte Sportveranstaltung. Aber für die Szene selbst war das natürlich schade, weil ich glaube, die Vorfreude war riesig, bei uns und auch bei den Leuten. Und wir haben auch sehr viele, Vorschläge bekommen, wo Leute gesagt haben, wir wollen auf Ticketeinnahmen verzichten und könnt ihr behalten und wir unterstützen euch. Das hat alles super gemacht und das hat ja auch schon was gebracht. Und ich hab versucht, das immer aufzugreifen. Für uns ist es im Grunde wirklich nur eine Vorarbeit gewesen. Also die jetzt halt nicht in der Veranstaltung kulminiert, sondern dann vielleicht halt eben erst nächstes Jahr. Aber das, was wir jetzt abgearbeitet haben, das ist tatsächlich keine Floskel. Also es gibt verschiedene, beispielsweise Sicherheitskonzepte oder Einsatz von Volunteers und alle möglichen Sachen, die schon vorbereitet wurden, die nehmen wir einfach auf. Die sind ready für 2021 und dann können wir einfach nur darauf aufbauen und eben die nächste Veranstaltung dementsprechend einfach noch bunter und noch geiler machen, als es 2020 werden sollte.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sehen wir uns in Berlin nächstes Jahr beim Final Four.
Ja, das hatten wir tatsächlich auch schon erwähnt und verkündet. Eigentlich wollten wir es auch etwas feierlicher präsentieren, aber so haben wir es eher so als eine Art Hoffnungsschimmer in die offizielle Mitteilung eingepackt. Es ist tatsächlich so, dass uns paradoxerweise genau in der Woche, wo das Ganze abgesagt wurde, haben wir auch die schriftliche Bestätigung bekommen, dass alles so gut lief, dass man uns sogar ohne eine Erstveranstaltung schon die Zweitveranstaltung zusichert. Und die wird jetzt am 6. bzw. 7. März 2021 stattfinden, wenn alles gut geht, wenn sich die Welt beruhigt. Und darauf freuen wir uns jetzt natürlich. Und das ist so dieses berüchtigte Licht am Ende des Tunnels.
Wie läuft eigentlich diese Organisation ab? Also ich meine, ich habe ein bisschen mitgemacht, als Final Four hier in Hamburg stattgefunden hat. Ist ja halt natürlich eine wahnsinnige Arbeit dahinter. Also mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Wie viele seid ihr eigentlich und wie geht's jetzt weiter?
Ja, das ist natürlich diese personelle Geschichte ist immer ein bisschen schwieriger, weil du versuchst die Leute irgendwie motiviert zu halten und du gewinnst Leute meistens für eine gewisse Phase. Also du wirst jetzt niemanden für eine anspruchsvollere Aufgabe für mehrere Jahre gewinnen können. Deshalb müssen wir jetzt schauen, wenn wir jetzt erstmal aufgeräumt haben nach dieser ersten Kampagne, dass wir die Leute auch wieder alle im Boot behalten, weil der Arbeitsaufwand ist natürlich enorm. Also wir hatten allein in dieser Vorbereitung hatten wir 10, 11 Bereichsleiterinnen, die für verschiedene Themen verantwortlich sind. Lass es Marketing sein, Volunteers, Hospitality, alles, was als größerer Themenbrocken zu bewältigen ist. Und die hatten dann wiederum Helfer drunter und dann bis zu den Helfern an dem Event waren es dann ungefähr 100 Leute, die an der Veranstaltung irgendwie teilgenommen hätten oder sie umgesetzt hätten. Und den Leuten willst du natürlich auch eine Perspektive geben, weil es ist ja natürlich alles ehrenamtlich. Ich kriege tatsächlich einen kleinen Taler, aber der Rest, der macht das umsonst. Und denen reicht jetzt ja auch nicht immer die bloße Dankbarkeit, die wir natürlich auch sehen, dass das Projekt zu irgendwas führt. Und jetzt müssen wir darauf hinarbeiten, dass es 2021 soweit wird.
Das wird bestimmt eine tolle Sache. Ich habe es
Ja.
schon auf, ich habe schon notiert, wird ja auch im Kalender gleich eingetragen und ja, mein Ticket habe ich ja hoffentlich schon sicher.
Ja, das glaube ich jetzt. Das verfällt jetzt alles. Nein, nein, nein. Das dazu, ich glaube, dazu werden wir auch noch zeitnah kommunizieren, wie wir damit umgehen. Aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass irgendwelche Tickets verfallen werden oder dass da überhaupt noch dass irgendwelche Probleme entstehen würden. Ich glaube, wir haben gut geplant, gut gehaushaltet und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da das Ganze auch gut über die Runden kriegen, um dann 21 einfach drauf anschließen zu können. Aber ich greife das Ganze vielleicht ein bisschen auf, weil es ist tatsächlich eine interessante Geschichte gewesen, auch die letzten 2 Wochen einfach Bezug nehmend auf darauf, wie die anderen Länder reagiert haben. Man hat ja versucht, sich ein bisschen umzusehen, zu schauen, wie die Länder, die da etwas reifer sind, die da vielleicht auch professionell ein bisschen besser aufgestellt sind, um sowas zu planen und zu bewältigen. Es war ein bisschen überraschend, dass da tatsächlich fast jedes Land der Top-Nationen, Tschechien, Schweiz, Schweden zumindest, ein bisschen anders verfahren ist. Ich glaube, insbesondere in Schweden war da ziemlich viel los. Die sind da relativ entspannt, was die ganze Lage angeht, oder?
Die sind immer noch entspannt. Aber die Lage in Schweden war ja halt so, dass die wollten unbedingt die reguläre Saison zu Ende spielen. haben auch versucht, irgendwie vor leere Tribüne zu spielen. Am Ende hat ja alle einfach verstanden, dass das ist einfach nicht machbar, das ist nicht möglich. Dann haben die einfach erstmal pausiert, genauso wie viele andere. Und ja, interessant war ja, dass Schweden dann gesagt haben, dass so wie die Tabelle jetzt im Moment aussieht, so beenden wir das halt auch. Und der ganz oben bei den Herren dann halt Falun und glaube bei den Damen Iksu, die sind dann halt jetzt Meister geworden, ohne ein Playoff zu spielen. Und die untere Hälfte dann halt, da wurde es auch entschieden, wer dann halt absteigt. Und da gibt es noch Diskussionen, weil vor allem bei den Damen, die finden das ja natürlich nicht so gut. Also besonders halt Dahlen, die sollen da auf jeden Fall irgendwie versuchen, da irgendwie zu schauen, ob man das halt ändern kann. Mal gucken, wie das wird. Aber die Schweiz haben einfach abgesagt, so wie ich das verstanden habe,
Ja,
und
ich glaube,
einfach sagen so.
bei den Schweizern war das ja so, dass sie gesagt haben, gewisse Spiele wurden ja schon gespielt, beispielsweise nur den Abstieg. Das heißt, Absteiger standen tatsächlich spielerisch schon fest.
Ja.
Aber Aufsteiger waren noch nicht klar. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn jemand klar absteigen muss, weil er seine Spiele schon alle verloren hat, dann steigt er ab und dann suchen sie dementsprechend, wie die Punkte verteilt sind, den sportlich am besten Qualifizierten, um aufzusteigen und dafür, um das irgendwie zu quantifizieren, war das dann ja, dass sie berechnet haben, wie viele Punkte pro Spiel die Mannschaften genommen haben, damit die dann halt aufsteigen können. Bei den Tschechen war das noch ein bisschen anders. Sie haben einfach die ganze Saison annulliert und gesagt, du, wir haben halt keine Handhabe dafür in den Regularien, bevor wir jetzt anfangen, irgendwas von links nach rechts zu drehen und am Ende klagt der eine Verein, der andere schimpft, der andere findet's gut. Das Einzige, was wir in der Hand haben, ist halt eine Annullierung und dann annullieren sie die ganze Geschichte und das war dann die Lösung aus Tschechien. Also es sind tatsächlich drei verschiedene Ansätze und um nochmal zu Schweden zurückzukehren, soweit ich weiß, ich meine, den letzten Spieltag haben sie ja tatsächlich gespielt. Also die haben ja nochmal spielen wollen, damit sie eben diesen letzten Ligaspieltag absolvieren, oder?
Ja, das hat fast geklappt. Ich glaube, bei den Herren fehlt ein Spiel bei ein paar Teams. Aber ich meine, Falun führte mit, keine Ahnung, 20 Punkte oder so. Also, dass Falun Meister geworden sind, finde ich halt völlig in Ordnung. Bei den Damen ist das ja natürlich enger. Aber ein Playoff macht das ja halt interessant, weil bei Playoff ist es so, dass die Mannschaft, die dann halt einen richtigen Flow finden, die gehen halt weiter. Und da kannst du halt die ganze Saison dominieren und dann hast du eine 2, 3 Wochen, wo du einfach nicht so gut in Form bist und dann verlierst du. Und das ist ja das, was Playoff eigentlich spannend macht. Jetzt hast du einfach so wie im Fußballsaison, wo du sagst, okay, du hast eine tolle Saison über mehrere Monate gespielt, herzlichen Glückwunsch, du bist Meister. Ich weiß nicht, ich finde Playoff eigentlich cool. Also ich hätte mich
Du
auf
hast ja,
Playoffs gefreut.
ja, du hast natürlich auch Vereine vielleicht, die auch etwas spekulieren, die vielleicht verletzte Spieler haben, die noch nicht einsetzen, weil sie sagen, du, jetzt ist erstmal wurscht, Hauptsache, die sind zu den Playoffs fit. Das heißt, da gibt es auch nochmal schwierige Themen. Ich glaube tatsächlich, ich glaube, diese Playoffs und diese Meistertitel ist eine Sache, die will natürlich jeder haben, weil es was Schönes, Feierliches ist. Ich glaube, strukturell anstrengender sind eben diese Abstiegs- und Aufstiegsgeschichten, weil sie eben dazu führen, wie überhaupt nächstes Jahr eine Liga aussieht und in welchem Modus sie überhaupt gespielt werden kann, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wer da überhaupt spielen kann. Und das ist ja das Thema, was wir jetzt beispielsweise auch in Deutschland haben werden, weil da hast du ja tatsächlich gar nichts, woran du dich irgendwie klammern kannst, weil du hast einerseits die Liga nicht zu Ende gespielt, zweitens hast du keine Auf- und Abstiegskandidaten ausgespielt gemäß Regelwerk, du hast jetzt auch keine Weisungen in irgendwelchen DFBs, die dir sagen würde, was passiert eigentlich, wenn. Und deshalb ist das gerade so ein luftleerer Raum. Ich glaube, da können wir vielleicht beide so ein bisschen grübeln. Also es würde mich jetzt überraschen, wenn was anderes passiert als eine Annullierung der Saison, weil ich glaube, alles andere würde erstmal sehr, sehr viel Kommunikation und sehr viel umplanen und umorganisieren erfordern. Was denkst du, passiert in den nächsten Wochen?
Ich bin froh, dass ich nicht beim Floorball Deutschlands Vorstand sitzen, weil diese Entscheidung würde ich ganz ungern treffen. Es ist ja halt unglaublich schwer. Ich meine, Der Liga-Modus sieht so aus, wie es aussieht. Das kann man ja halt nicht ändern. Man kann immer über die Zukunft reden. Wie kann das halt in Zukunft aussehen? Aber es ist halt super schwierig, weil ich meine, Kaufring hätte theoretisch gewinnen können und sind dann im Playoff. Jetzt sind die in Playdowns. So. Fallen die halt aus. Oder zum Beispiel in der zweiten Liga, wo dann halt Teams aufsteigen wollen, will man dann halt sagen, okay, die beiden erste Platzierten in der zweiten Liga geht halt einmal nach oben. Du hast 12 Teams in der Saison, was ich persönlich ganz cool finden, aber dann hast du Herausforderungen, wie sieht es dann halt aus mit der Spiele, weil der Saison ist jetzt schon ziemlich eng und lang. Und dann kommt natürlich die Kosten dazu mit zwei Fahrten mehr. Das ist dann halt auch nicht ohne. Ich bin da sehr unsicher, was wäre die bessere Lösung, weil klar, für die alle Teams in der ersten Liga, die sagen wahrscheinlich nichts, wenn du sagst, okay, wir annullieren die Saison. Aber dann kommt halt die zweite Liga. Was sagen die dann? Und dann hast du dann halt zum Beispiel Schenefeld, die unbedingt wieder hoch wollen. Für uns in Hamburg ist natürlich Schenefeld eine perfekte Team in der ersten Liga. Das ist nicht nur einfach, dass es nah ist, aber das ist eine Stadtderby. Die Spiele, die wir hatten, war halt super. Es war richtig, richtig geile Floorball-Spiele. Und das wollen wir natürlich in Hamburg wieder erleben. Aber das ist echt schwierig.
Ja, ich glaube, gerade für Schenefeld ist es wirklich bitter, weil Sono dominiert hat, glaube ich, letztes Jahr vielleicht noch Schriesheim im Süden, aber im Südosten. Aber sonst kaum eine Mannschaft und mit Sicherheit hätten sie sich auch verdient, zumindest die Chance zu haben, um diesen Playoffs, diesen Aufstieg sicher zu machen. Aber auch da weißt du ja nicht, was passiert, ob da jetzt von der anderen Seite aus dem Südosten plötzlich jemand einen Lauf hat und es dann eine Überraschung in den Playoffs gibt. Ist schwierig. Wir hatten ja im Floorball-Mac versucht, so ein bisschen zu skizzieren, was man eigentlich alles machen könnte. Weil irgendwie ist ja jede Krise auch eine Chance. Und normalerweise traut man sich nicht so richtig heran, mal ein paar mutige Experimente zu machen, weil meistens fragt man dann halt, ja, muss es denn sein? Warum? Das läuft doch auch irgendwie. Und jetzt hat man ja theoretisch eine Herausforderung und muss eine Lösung finden, für die es im Grunde kein Muster gibt und auch keine Regel. Deshalb war ja unser Vorschlag, oder beziehungsweise meiner, das war ja, glaube ich, eine
Natürlich ist das dein Vorschlag.
Kolumne, die ich geschrieben hatte, glaube ich, war halt, wie wäre es denn, wenn wir was ganz Verrücktes probieren und einfach eine größere Bundesliga aufbauen und alles drunter in Regionalligen aufbrechen? Ist vielleicht ein bisschen subjektiv angesetzt, weil ich war nie so ein großer Freund der zweiten Bundesliga. Ich glaube, dass es da sehr oft zu Vermischungen kam, wo eigentlich Vereine unterwegs waren, die eigentlich in keinem bundesweiten Wettbewerb was zu suchen haben, einfach von Organisation und von einer sportlichen Ausstattung. Andererseits waren da Mannschaften, die Qualitäten hatten, in der ersten Liga zu spielen. Also es war eine sehr seltsame Mischung und vielleicht wäre es da eben schöner gewesen, wenn man sich umsieht, was man eigentlich halt an Vereinsmaterial hat, wenn man daraus halt wirklich so eine bundesweite, große, vielleicht zweigestaffelte Bundesliga baut, und dann drunter dann halt entsprechend stärkere Regionalligen, die vielleicht im Osten sowieso schon einigermaßen stark sind, aber in vielen anderen Regionen des Landes einfach darunter leiden, dass es da eigentlich keinen höherklassige Teilnehmer gibt und jeder versucht immer sofort in diese zweite Bundesliga reinzuschielen, was dann vielleicht auch nicht so viel bringt. Aber ist einfach eher so ein Diskussionsbeitrag gewesen. Wenn die SPK, glaube ich, wird dann dafür hauptsächlich verantwortlich sein, dafür eine Lösung zu finden, wird vielleicht wahrscheinlich auch mit den Landesverbänden, vermutlich auch mit einigen Vereinen sich dazu austauschen. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, in so einer Phase muss man dann auch da die Verantwortung überlassen und jemand muss es einfach entscheiden, dann ist es halt so. Aber wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja mal rumfragen. Aber so ist es.
Ich glaube, egal wie man entscheidet, wird jemand immer meckern. Also es ist egal, was die machen. Es wird immer jemand
Ja.
sagen, oh, das ist scheiße oder sowas. Das wird man immer haben. Jetzt muss man nur vermutig sein. Und ich finde halt die Idee, ich habe ja halt auch die Artikel gelesen, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant. Und vor allem jetzt, wenn du halt, wie versuchst du jetzt, so viele Vereine wie möglich zufriedenzustellen? Und da kann man halt natürlich die Frage an alle zweite Liga-Teams stellen. Wollt ihr nächstes Jahr Bundesliga spielen? Ja, nein. Und sagen, okay, innerhalb von 2 Tagen müsst ihr entscheiden. Und dann hat man ja halt ziemlich früh einfach eine Tendenz. Gibt es genügend Mannschaften aus dem zweiten Liga, die einfach Bock haben und sich das auch leisten können, in der ersten Liga zu spielen? Und dann weißt du, okay, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 16 Teams oder so, dann kannst du halt 2 Achterstaffeln machen und das in einer Saison probieren. Wieso nicht? Ich meine halt, so fliegt keiner runter und alle, die oben spielen dürfen, haben die Möglichkeit, das zu tun. Und dann muss man rechtzeitig dann halt Feedback reinholen und schauen, will man das halt weitermachen oder war das nur ein Experiment, um quasi diese ungewöhnliche Situation zu lösen? Weil das ist ja halt alles möglich jetzt. Ich meine, du kannst ja halt alles machen.
Ich glaube, das Bitterste daran, dass diese Relegationsphase nicht ausgespielt werden konnte, war, dass wir die Möglichkeit verloren haben, dass wir beide noch eine Wette haben. Weil die Wahrscheinlichkeit war tatsächlich da, dass wir uns in der Relegation nochmal gesehen hätten. Das wäre schade, wenn man da noch was liegen lässt, ne? Aber kann nichts machen. Und ich musste meinen verlorenen Wetteinsatz nicht einlösen, zumindest nicht beim Final Four, weil ich hatte ja das letzte Spiel zwischen uns beiden verloren. Du hast mein T-Shirt tragen müssen und ich hätte beim Final Four als Ballerina getanzt. Zumindest war das dein Wunsch. Ich hab mich den ganzen gesträubt. Ich glaube, da hätte die mögliche potenzielle Autorität gelitten. Aber irgendwas hätte ich durchgezogen. Jetzt muss man es halt auch das verschieben.
Ja, das ist ein bisschen schade, aber unsere Wetten sind ja mittlerweile
Was war,
Tradition
was war
und
eigentlich, was war eigentlich dein Lieblingseinsatz? Also mein Lieblingseinsatz, warum frage ich dich? Ich sage sowieso, was ich will. Mein Lieblingseinsatz war, als du verloren hattest und als du in weißen Fells im Fatsuit als Sumo-Wrestler unser Maskottchen machen musstest. Das ist schon ein paar Jahre her, oder?
Ja, Ballerina.
War das auch eine Ballerina? Nee,
Ja,
das war eine
doch.
dicke Ballerina.
Ja,
Ja,
das war eine dicke
stimmt,
Ballerina.
das war eine dicke
Und
Ballerina.
damals war ja halt Zuschauerzahlen bei Berlin nicht so groß. Und die Gedanke war ja eigentlich bei eurer Heimspiel. Aber ich konnte an dem Wochenende nicht. Ich glaube, ich musste arbeiten oder so. Keine Ahnung, so richtig, richtig dumm. Und musste dann mit dem Auto nach Weißenfels fahren und vor, glaube ich, 300 Zuschauer mit euch da einlaufen.
Ich
Das war
muss
hart.
sagen, das trage ich bis heute im Herzen mit, dass du tatsächlich von Hamburg nach Weißenfels mit dem Zug gefahren bist, um dort deine Wette als fette Ballerina im Fatsuit einzulösen. Das großes Kino, das war beeindruckend, auf jeden Fall. Aber das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Ja, wenn es sportlich nicht mehr reicht, müssen wir neben der Bande was leisten. Das machen wir mit
Ja, weil
Sicherheit.
unsere Spiele so spannend sind, ne?
Weil unsere Spiele so herausragend sind und so spannend sind. Und aber das sind sie ja meistens. Das sind sie ja meistens. Ja, gut so. Abwechslungsreich und jeder muss mal irgendwas einlösen. Aber du bist nicht nur für Hamburg im Einsatz, du bist auch für Deutschland im Einsatz. Du bist Co-Bundestrainer der deutschen Herrennationalmannschaft. Das Thema würde ich gerne noch zum Schluss aufgreifen. Und zwar, was erinnert es eigentlich an eurem Programm? Ihr habt ja die Vorbereitung etwas später starten müssen, weil es da noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten gegeben hat mit dem Trainerstab vergangenes Jahr. Dann wurde der gebildet, dann kam man etwas später in die Gänge, hat dann die Quali gespielt. Die Vorbereitung jetzt bleibt auch erstmal stocken und dann stünde die WM an. Wie siehst du die nächsten Monate kommen?
Die Vorbereitung darf nicht aufhören. Also wir dürfen die Vorbereitung nicht pausieren in dem Sinn, dass wir halt schauen, wann können wir die nächsten Lehrgänge machen. Der Lehrgang jetzt, der nächste, den haben wir halt natürlich abgesagt. Das haben halt alle Nationalmannschaften gemacht. Sogar die U19 DM wurde verschoben. Und ich habe auch gelesen, dass die Ticketverkauf wurde auch jetzt auf weiteres verschoben. Muss man halt schauen, wie sich alles entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn wir halt vielleicht im Sommer dann halt ein Camp organisieren können, aber das sieht auch schwierig aus im Moment, wegen der Situation, die sich jeden Tag ändern. Und ich glaube, es wird eine wieder sehr kurzen Vorbereitung für die WM. Was sehr schade ist, weil ich glaube, wir haben echt Potenzial und können halt sehr viele, viele Dinge dann halt verändern und dafür brauchen wir Zeit. Und diese Zeit wird jetzt ja weggenommen. Aber wie du meintest, das hat alles so ziemlich kurzfristig angefangen und kurze Vorbereitung für die WM-Quali. Also ja, es läuft quasi genauso wie die letzten Wochen, Monaten, sehr ungewiss und müssen halt schauen, dass wir schnellstmöglich wieder uns sehen können, die ganze Spieler und Trainer. Und dann müssen wir uns so gut wie möglich auf die WM vorbereiten.
Aber
Aber es sieht halt im Moment auf jeden Fall schwierig aus.
die Schweden, die setzen ja davor immer noch ein Trainingscamp auf Gran Canaria um. Das wird ihnen vielleicht dann auch erspart bleiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also natürlich kann man jetzt gar nichts planen. Also jetzt ist die Situation ist ja wirklich so unlesbar und man kann ja gar nicht einschätzen. Aber ich hätte überhaupt keine Sorge mit der steilen These zu sagen, dass dieses Jahr überhaupt keine WM stattfinden wird. Weil ich glaube, dass sich diese fehlende Planbarkeit noch einige Monate dahin strecken wird. Und irgendwann hast du halt für eine solche Veranstaltung gewisse Deadlines, wann du absagst. Weil wenn du das nicht tust, dann landest du halt dick und fett im Minus. Und gerade jetzt mir vorzustellen, wenn ich mir das Teilnehmerfeld ansehe, dass gerade bei diesen internationalen Veranstaltungen, da jetzt Mannschaften aus allen Herren Ländern einmal quer reinfliegen, auch wenn es bei den entspannten Finnen ist. Ich würde jetzt meine WM-Aktien verkaufen. Also es würde mich schon überraschen, wenn die überhaupt so stattfindet, wie sie jetzt geplant ist.
Ja, wenn alles stimmt, dass wir jetzt gerade anfangen von dieser wunderschönen Coronavirus, dann ist das ja halt, ja, wann sind wir halt dann in der Höhepunkt? Also ich meine, dann sind wir im Sommer dann halt und ich glaube auch, also WM sieht schwierig aus. Also ich würde mich freuen, aber ja, wahrscheinlich schiebt man das halt auf, weiß ich nicht, Januar, Februar, März.
Ja,
Weiß ich nicht.
ich glaube, bei diesen Großveranstaltungen ist es tatsächlich schwierig, dass du meistens Partnerschaften mit der Stadt hast. Verbunden ist halt die ganze Hospitality mit den Hotels. Du hast Helferplanung, wo die Leute vielleicht sich auch Urlaub extra deswegen nehmen. Du mietest ja auch diese Hallen, diese großen Hallen an, die sind dann wiederum ausgebucht. Wir hatten auch die Möglichkeit gehabt, beim Final Four das Ganze um ein paar Wochen zu verschieben, aber das würden wir natürlich nie machen. Weil was wissen wir, ob im Juni dann der ganze Spaß nochmal stattfinden kann und andere Termine hast du vielleicht gar nicht, weil natürlich alle anderen Veranstaltungen auch verschoben werden und da steht halt Floorball auch erstmal hinten an. Also es ist eine etwas tricky Situation und ich glaube nicht einmal, dass wir beide in einem Podcast da jetzt viel Orientierung oder Ruhe geben können. Ich glaube, wir können einfach nur etwas drum herum labern und helfen, 30 Minuten eines ansonsten etwas trägen Tages etwas entspannter zu verbringen. Wir hatten gestern oder vorgestern, glaube ich, erschienen in der Morgenpost ein Artikel zum Berliner Morgenpost. Kennt vielleicht der eine oder andere, ist hier eine relativ große Tageszeitung. Wir hatten einen Artikel veröffentlicht über das Final Four und die Formula E. Also es ist schön, dass man uns beide in einen Topf packt, weil die Formula E wurde auch abgesagt. Ist natürlich auch eine Veranstaltung, wo du im Grunde die halbe Stadt abschließen und absperren musst und wo die Autos dann einmal durch die Stadt düsen. Wobei ich glaube, mittlerweile findet es am Flughafen Tempelhof statt. Aber nichtsdestotrotz, was machen eigentlich solche Sportarten, die sich vorgenommen haben, mal mit einer solchen Veranstaltung groß auf sich aufmerksam zu machen? Es war ganz interessant, mal auch auf diese Weise aufgegriffen zu werden. Jedenfalls fing dieser Artikel mit dem Satz an, Jan Karowel hat jetzt sehr viel Zeit. Und ich dachte mir, ach, wenn ihr wüsstet. Aber viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen das einiges müssen wir nacharbeiten und versuchen jetzt auch mit dem Floorball Mac vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalte wiederzubringen, um euch, die jetzt zu Hause hängen geblieben sind, etwas zum Lesen zu geben. Im Augenblick haben wir einiges vorbereitet. Wir bringen einen Artikel, wo wir ein paar Denkansätze liefern, was jetzt eigentlich die Vereine und Verbände machen können, wenn sie jetzt erst einmal etwas Zeit haben, wenn die möglichen Helfer keine Ausreden haben, dass sie keine Zeit haben. Vielleicht fallen uns da gemeinsam einfach ein paar Sachen ein, dass wir als Sport die Situation nutzen, weil ich glaube, im Vergleich zu anderen Sportarten wie Basketball oder wie Handball, die tatsächlich gerade in wirklich derbe finanzielle Schwierigkeiten geraten werden, weil die ganzen Zuschauereinnahmen dort eine ganz andere Rolle spielen als im Floorball. Ich glaube, vielleicht kann da Floorball etwas entspannter sein und sich tatsächlich auf die eigene Zukunft einstellen, ein bisschen vorarbeiten, damit dann die Zeit, die nach diesem ganzen Spaß kommt, besser vorbereitet zu sein. Und wir mit Flowmack werden helfen und werden vielleicht ein paar Denkanreize geben. Lest uns, bleibt uns also treu. Ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne etwas Trinkgeld dalassen, damit wir die ganzen Server und Podcast und ach, was weiß ich für Kosten decken können, damit ich Johann da auch mal ein Käffchen rüber spendieren kann. Dazu müsst ihr zu steadyhq.com/flowermack gehen oder ihr geht auf Flowermack und klickt den Banner an und lasst uns da, spendiert uns mal ein Bierchen. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt uns an info@flowermack.com ein paar Themen und Denkanreize schicken, damit wir mit Johann uns ein paar Themen suchen, über die wir plaudern können, die wir gemeinsam aufarbeiten. Und gerne könnt ihr uns auch ein paar Kommentare schicken, damit wir sehen, an welchen Baustellen wir noch arbeiten müssen, um euch einen schönen Podcast zu servieren. Überlegt haben wir uns, dass wir das jetzt nicht nur einmal machen, sondern dass wir es mehrmals machen, solange wir als flexible Gastarbeiter aus dem Ausland hier etwas Zeit haben. Und wäre schön, wenn es klappt, oder Johann?
Ja, das wäre schön. Also eine Sache müssen ja halt auch die Hörer schreiben. Was musst du statt Ballerina beim Final Four, was nicht geht, machen? Was musst
von du zu Hause. Machen? Von zu Hause aber, ne? Weil stay the fuck at home.
Ja, genau. Was musst du jetzt machen und wie können wir dann halt dich blamieren?
Ein wunderschönes Thema. Wie muss ich Herrn Kratochwill blamieren? Von zu Hause aus in einem Podcast vielleicht eine Geschichte erzählen, die verborgen bleiben soll. Ach, ich weiß nicht. Seht ihr, ihr habt einen guten Anreiz. Genau. Gut. Johann, wir haben die halbe Stunde geknackt. Was wir gelernt haben, ist, dass ein Podcast nicht länger dauern soll als ein Inlandsflug. Von denen gibt es sowieso nicht viele. Haben wir das jetzt erstmal so umgesetzt. Vielleicht schaffen wir es, jede Woche mal was zu bringen, vielleicht öfters, vielleicht weniger. Mal gucken, wie es euch gefällt. Sagt Bescheid. Johann, liebe Grüße nach Hamburg. Vielen, vielen Dank für die erste Episode.
Dankeschön. Und bitte speichern, ja?
Bitte speichern. Die neue Software, ich hoffe, sie wird liefern. besten Dank, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Bleibt gesund und bis bald.
Ciao.